Gut, so, dann Endspurt für heute. Nach einer sehr intensiven, langen Ausschusssitzung und einer ersten Anhörung zur Apothekenreform darf ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und sehr geehrte Sachverständige, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums, sehr geehrter Herr Staatssekretär Kippels, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Abend begrüßen zur Anhörung, die wie immer eine Mischung aus Präsenz- und Online-Meeting ist. Und ich möchte alle Sachverständigen, die online zugeschaltet sind, bitten, sich auch namentlich anzumelden, sodass wir Ihre Teilnahme erkennen können. Außerdem wäre es gut, wenn Sie die Mikrofone vorerst stumm schalten. Wir beschäftigen uns heute in der Anhörung mit den Anträgen der Fraktion der AfD, Lieferengpässe bei Arzneimitteln effektiv verringern, Abhängigkeit der Arzneimittelversorgung vom Nicht-EU-Ausland reduzieren, auf Drucksache 21-1567, Stärkung der Arzneimittelversorgung durch gezielten Bürokratieabbau und Förderung der heimischen Produktion, Drucksache 21-2717, innovative Arzneimittel sofort verfügbar machen, nationale Zuständigkeiten sichern und lernende Preisbildung weiterentwickeln, Drucksache 21-4284, Verbesserung der Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken durch Fluorchinolonantibiotika und Stärkung der Hilfe für Betroffene auf Drucksache 21-775 und außerdem mit dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Kosten für hochpreisige Arzneimittel bezahlbar halten, Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung stabilisieren auf Drucksache 21-3303. Sehr geehrte Damen und Herren, allen genannten Anträgen ist gemein, dass sie sich mit dem großen Themengebiet Arzneimittel befassen. Es geht um Arzneimittelversorgung und damit um die europäische Arzneimittelproduktion und Lieferketten und um Abhängigkeiten von Nicht-EU-Staaten. Es geht um hochpreisige, innovative Arzneimittel und in diesem Kontext um Arzneimittelpreise und die Preisbildung. Es geht um Rabattierung und Händlerabschlag für Apotheken. Es geht um die hohen Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Arzneimittel sowie um Bürokratieabbau in all den genannten Bereichen. Die Anträge analysieren den gegenwärtigen Zustand und bieten unterschiedlichste Lösungen an, über die wir heute mit Ihnen diskutieren wollen. Und bevor wir beginnen, darf ich noch einige Anmerkungen zum Ablauf der Anhörung machen. Uns stehen 60 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Fraktionen abwechselnd Fragen an die Sachverständigen stellen. Es beginnen die Fraktionen, die die Vorlagen formuliert haben. Das sind heute die Fraktion der AfD und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die weitere Reihenfolge orientiert sich dann an der Stärke der Fraktionen und beruht auf einer ausschussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an eine Sachverständige oder einen Sachverständigen gestellt. Frage- und Antwortzeit sind auf insgesamt 3 Minuten beschränkt. Ich darf daher darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll der Anhörung auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, weise ich noch darauf hin, dass Sie, sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, für uns hier im Sitzungssaal auf einem Videowürfel zu sehen sind und zu hören. Und Ihr Bild wird dann auch im Parlamentsfernsehen bzw. Videostream übertragen. Bitte beachten Sie auch, dass Ihr Bild nach dem Redebeitrag möglicherweise noch hier gesehen und im Internet bzw. Parlamentsfernsehen übertragen werden kann. Ich bitte die Sachverständigen, entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen, aber nur beim erstmaligen Aufruf, in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Ich danke auch den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Die sind auf der Ausschussseite im Internet abrufbar. Dann noch Hinweise an die Gäste auf die Galerie. Das sind jetzt nicht mehr so viele wie eben. Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie Aufzeichnungen der Anhörung mit dem Smartphone oder anderen Geräten sind nicht gestattet. So, Das waren jetzt die Hinweise. Wir beginnen mit der Anhörung. Und die erste Frage stellt die Fraktion der AfD. Herr Bloch, bitte.
Dankeschön. Meine Frage an den BPI. Welche konkreten Engpassursachen sind aus Ihrer Sicht in Deutschland am stärksten? Und welche davon sind kurzfristig politisch adressierbar? Dankeschön.
Herr Schütze, bitte.
Ja, vielen Dank, Sebastian Schütze, BPI. Ich habe keine persönlichen finanziellen Interessen. Vielen Dank für die Frage. Die Ursachen sind im Wesentlichen ja schon in der vergangenen Wahlperiode in der Begründung zum LPVVG relativ umfänglich dargelegt worden. Es liegt vor allem an der Preisstruktur, die wir hier im generischen Bereich haben. Ein Großteil unserer Lieferengpässe, die auch regelmäßig gemeldet werden und im BfArM-Beirat besprochen werden, sind aus dem generischen, also patentfreien Bereich derzeit wieder um die 500. Die Ursache ist meistens eine deutliche Marktverdichtung, die in den letzten 10, 15 Jahren eingetreten ist. Wo wir teilweise früher noch 15 Anbieter hatten, sind es heute noch 2, 3. Und wenn Lieferengpässe eintreten, beziehungsweise Produktionsausfälle, Umstellung der Produktion, erhöhte unkalkulierbare Nachfrage auf dem Weltmarkt etc., dann fallen einzelne Anbieter aus und aufgrund der Marktverdichtung können andere nicht einspringen. Das ist vor allem aufgrund der Rabattverträge der Kassen ursächlich. Das hat das Gesetz ja auch so festgestellt, dass teilweise nur ein Anbieter den Zuschlag bekommt und die anderen praktisch nicht mehr am Markt sind, weil wir hier von Gewinnmargen im einstelligen Bereich im Regelfall reden. Also zu der Frage, langfristig bräuchten wir eine deutliche Veränderung im rabattvertragsgeregelten Markt, also verpflichtende Mehrfachausschreibung, Bezuschlagung auf mindestens 3 Partner, wovon wenigstens einer seine Produktion in Deutschland oder Europa haben sollte und wovon mindestens 2 ihre Wirkstoffe in unterschiedlichen Quellen einkaufen. Das würde mittelfristig bis langfristig zu einer deutlichen Entspannung führen und zu weniger Lieferengpässen. Kurzfristige Maßnahmen sind relativ schwierig umsetzbar. Eine kurzfristige Maßnahme wäre eine Komplettaussetzung von Rabattverträgen, was natürlich einen entsprechenden Kostenimpact hätte. Aber das wäre eine Möglichkeit. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann wären die Grünen an der Reihe. Frau Dr. Pichotta.
Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Gesetzt dem Fall, dass es gar keine gesetzlichen Anpassungen an die aktuelle Arzneimittelpreisregulierung in Deutschland gäbe, welche Kostenrisiken und welche Kostenerwartungen und Kostensteigerungen nehmen Sie an für die nächsten Jahre im Bereich der patentgeschützten und der nicht patentgeschützten Medikamente im GKV-Bereich?
Herr Dr. Grunenberg.
Ja, vielen Dank. Kann ich relativ kurz beantworten. Wir rechnen entsprechend des bisherigen Trends mit Steigerungen von 3 bis 4 Milliarden Euro Mehrausgaben jedes Jahr. Aus diesem Grund ist es aus unserer Sicht naheliegend, Steuerungsinstrumente zu stärken und nicht zu schwächen. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann sind wir jetzt bei der Reihenfolge nach Fraktionsstärke. Es beginnt die CDU-CSU. Herr Dr. Pilsinger.
Ich habe eine Frage an den Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller. Das Amnon ist seit mehr als 10 Jahren alt und wurde einst als internationaler Goldstandard bezeichnet. Wie bewertet der VfA derzeit die Funktionsfähigkeit des Amnon und wo sehen Sie Anpassungsbedarf?
Herr Dr. Prietzel, bitte, für den VfA.
Vielen Dank. Sven Prietzel, VfA, auch keine Interessenkonflikte. Ja, das Amnon funktioniert im Grundsatz immer noch ganz gut und ist auch nach wie vor vorbildhaft eigentlich für eine nutzenbasierte Preisfindung in Europa, aber auch weltweit. Wir haben gesehen, seit Einführung haben 53% der Verfahren bei mindestens einer Patientenpopulation dazu geführt, dass ein Zusatznutzen gab. Ursprünglich waren mal 2 Milliarden an Einsparungen eingeplant. Am Ende sind wir jetzt mittlerweile im letzten Jahr bei 12 Milliarden. Zusammen mit anderen Abschlägen sind wir bei einem Sparbeitrag der Pharmaindustrie von 29 Milliarden. Auch die Ursprungsidee des Amnorg wird in weiten Teilen aufrechterhalten, nämlich die Spreu vom Weizen zu trennen. Es ist ja auch verschiedentlich von Pseudo- und Scheininnovationen die Rede. Das ist mitnichten so. Das ist auch ein eigenartiges Framing, wenn ich das so sagen darf, und wird auch nicht der Arbeit des GBAs und des IQWiG aus meiner Sicht gerecht. Wo man tatsächlich daran arbeiten muss, ist daran, noch den medizinischen Fortschritt adäquat abzubilden im Amnok. Wir sehen immer mehr die Möglichkeit für bessere personalisierte Therapien. Das führt aber zu Problemen bei der Nutzenbewertung, da die Evidenzgenerierung dem nicht mehr folgt. Wir in der Regelfall müssen Unternehmen RCT-Studien vorlegen. Wir plädieren dafür, in besonderen Therapiesituationen alternative Möglichkeiten der Evidenzgenerierung auch zu ermöglichen, die bestverfügbare Evidenz heranzuziehen. Das wird auch gerade diskutiert, auch im Rahmen des Pharma-Dialogs. Das möchte ich ausdrücklich auch erwähnen, der Bundesregierung in der AG3, und scheint da auch zunehmend sich einen Konsens herauszubilden, dass da gehandelt werden sollte. Letzter Satz: Aufgrund der US-Preisreferenzierung, die ins Werk gesetzt wird, ist der Handlungsdruck jetzt sogar noch mal gestiegen, insbesondere hier einen innovationsfreundlichen Markt auch zu schaffen und auch die bestehende Innovationslücke nicht zu vergrößern.
Dankeschön. Dann ist jetzt die AfD an der Reihe. Herr Bloch, bitte.
Dankeschön. An den GKV-Spitzenverband. Wie bewerten Sie die Forderung, Zuschläge grundsätzlich auf mindestens zwei Anbieter zu verteilen? Und welche Auswirkungen hätte das auf Einsparungen, Versorgungssicherheit und Wettbewerb in Generika-Märkten? Dankeschön.
Herr Dr. Grunberg.
Ja, gerne. Vielen Dank. Die Frage zielt ja darauf ab, sozusagen auf die Aspekte der Konzentration, Marktkonzentration durch Rabattverträge entgegenzuwirken. Die Position unseres Hauses und der gesetzlichen Krankenkassen geht genau in die andere Richtung, dass wir sagen, Rabattverträge sorgen dafür, dass es überhaupt Versorgungssicherheit gibt. Also weil diejenigen Arzneimittelhersteller, die zum Zuge kommen, genau wissen, welches die Verordnungsmengen sind, die nachgefragt werden, und die erhöhen dann entsprechend auch eine Planbarkeit. Insofern würden wir weiter dafür uns einsetzen, dass die Gestaltungsmöglichkeiten, was Rabattverträge angeht, so bleiben, wie sie sind. Schließlich sind sie ja auch ein Kostensteuerungsinstrument und generieren erhebliche Einsparungen für die gesetzliche Krankenversicherung. Vielen Dank.
Dankeschön. Die SPD, Herr Miewes, bitte.
Vielen Dank. Unsere erste Frage geht an Herrn Danner von der BAG Selbsthilfe. In Ihrem Antrag fordern die Grünen, dass bestimmte Sonderregelungen für Orphan Drugs gestrichen werden und dass für die Medikamente gegen seltene Erkrankungen im Grunde die Standardbedingungen wie für alle anderen Medikamente gelten sollen. Wie bewerten Sie die Auswirkungen einer solchen Änderung auf die Versorgungsrealität der betroffenen Patientinnen und Patienten? Bitte erläutern Sie uns das doch.
Herr Dr. Danner, bitte.
Ja, Martin Danner, keine persönlichen finanziellen Interessen. Es ist ja so, dass schon in den Zulassungsverfahren und auch was die patentrechtliche Beurteilung angeht, die Orphan Drugs eine Sonderstellung einnehmen. Und das hat einen guten Grund, weil es natürlich so ist, dass man bei besonders kleinen Patientengruppen besondere Anforderungen hat, Evidenz zu generieren, um dann tatsächlich auch Aussagen zum Nutzen, zur Wirksamkeit und zu Risiken der Arzneimittel dann auch sicher zu produzieren. Und aus diesem Grund ist es aus unserer Sicht nicht adäquat, jetzt auch im Nutzenbewertungsverfahren diese Besonderheiten zu negieren und das Offenprivileg hier nicht durchgreifen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir die Situation haben, dass wir ja eine frühe Nutzenbewertung machen und es durchaus Chancen gibt, die Arzneimittelanwendung im Versorgungsgeschehen zu beobachten. Und insofern ist es natürlich ein Ansatz, das so weiterzuentwickeln, dass wir auch gerade, was die Orphans angeht, dieses Monitoring der Arzneimittelanwendung dann auch nutzen, um Nutzenbewertungsentscheidungen unter Umständen dann zu aktualisieren. Insofern ist das sicherlich der bessere Weg, als jetzt diese Fiktion des Nutzennachweises gänzlich aufzugeben.
Dankeschön. Dann wären jetzt Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Pichotta.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Sachverständigenrat Gesundheit. Letztendlich ist ja auch der Antrag, den wir hier vorlegen, auf der Grundlage des Gutachtens 2025 des Sachverständigenrats entstanden, wo unter anderem man lesen kann, dass laut Sachverständigenrat die Kosten und den Nutzen neuer Arzneimittel immer weiter auseinanderfallen. Und gerade auch für den Bereich Orphan Drugs aus Sicht des Sachverständigenrates gegebenenfalls zunehmend festgestellt werden kann, dass die Regelungen für Orphans, die eigentlich nur für Orphan Drugs sein sollten, auch für andere Medikamente inzwischen zweckfremd eingesetzt werden. Wie würden Sie das an der Stelle bewerten? Und wie kann man den Preis eines Arzneimittels wieder stärker an den tatsächlichen versorgungsrelevanten Mehrwert koppeln und insgesamt sehr stark zusatznutzenrelevante Medikamente im deutschen Markt weiter verfügbar halten für alle Patienten?
Herr Professor Halleck ist online dabei.
Ja, ich danke für die Frage. Ich habe keine persönlichen Interessenskonflikte. Die Institution, an der ich arbeite, erhält Forschungsgelder aus der Pharmaindustrie. Aber ich persönlich gar keine in keiner Hinsicht. Die erste Teil der Frage war die Orphan Drugs und wie kann man diese Regelung jetzt sehen? Und da will ich kurz sagen, dass wir ermittelt haben und auch andere berechnet haben, dass ungefähr 50% und mehr bei näherer Nachprüfung der Orphan Drugs im späteren Verlauf keinen relevanten Zusatznutzen hatten. Wichtiger aber ist, dass bei diesen Orphan Drugs in über 60% bereits randomisierte Studien vorlagen. Das heißt also, man kann die auch bewerten. Und insofern kann man auch hier die Frage stellen, ist es nicht möglich, diese sogenannten Orphan Drugs der normalen Bewertung zuzuführen, schlicht und einfach, weil dadurch mehr Sicherheit ist. Die stellen ja nur 0,07% der Verordnungen dar, verursachen aber zurzeit ungefähr 12-14% der Ausgaben. Das heißt, das ist doch ein relevanter Markt für wenige Verordnungen. Und generell, das gilt, wie Herr Danner auch schon richtig sagte, da sind wir einer Meinung, kann man die Arzneimittelpreise und muss sie an den tatsächlichen Nutzen mehr koppeln. Und einer der zentralen Vorschläge, den wir hierzu gemacht haben im Gutachten, ist, dass wir die hochpreisigen Arzneimittel, insbesondere in der Onkologie beispielsweise, ich arbeite ja als Onkologe, im Verlauf anschaut, also weiter beobachtet und dann sieht, ob die tatsächlichen Nutzeneffekte im Alltag so hoch sind, wie bei der initialen Preisverhandlung ermittelt wurde und dann eventuell die Preise adjustiert, weil wir viele Medikamente in der Onkologie haben, die im Alltag durchaus auch weniger sicher wirken, als wir das am Anfang erwartet haben.
Dankeschön. Dann kämen wir jetzt zur Linken. Herr Dr. Arndt. Ne? Richtig.
Genau, richtig. Stimmt so. Ich hätte eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Und zwar wurde hier eben ja schon erwähnt, Pharmadialog 2.0. Momentan läuft der. Welche Rollen spielt nach Ihrem Eindruck die Qualität und die Bezahlbarkeit der Arzneimittelversorgung im Pharmadialog 2.0?
Mhm. Dr. Grunberg, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich sehen wir die beiden Aspekte als zentrale Gegenstände, Diskussionsgegenstände im Pharmadialog an, durchaus in der Vielschichtigkeit auch. Also wir nehmen auch positiv zur Kenntnis, dass der Pharmadialog gestartet ist, unter Berücksichtigung der Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung. Insofern ist das sozusagen dann eine der maßgeblichen Abwägungen, zumindest aus unserer Erwartung, die dann in die Ergebnisse einfließen sollte. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann käme jetzt wieder die CDU-CSU. Herr Dr. Pilsinger.
Eine Frage an den Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Welche Folgen hätte eine zu starke Fokussierung auf die Reduzierung von Arzneimittelausgaben für die Patientenversorgung in Deutschland und den Wirtschafts- und Innovationsstandort bei den anstehenden und zweifelsohne notwendigen Maßnahmen, die GKV-Finanzen nachhaltig zu konsolidieren?
Herr Schütze nochmal, bitteschön.
Ja, Schütze, BPI, vielen Dank für die Frage. Die im Antrag zugrunde gelegte Problembeschreibung greift hier viel zu kurz und verschiebt den Fokus von strukturellen Finanzierungsfragen auf einen bereits stark regulierten Teilbereich. Arzneimittel unterliegen heute als einem der intensivsten regulierten, rabattierten Bereiche des Gesundheitswesens. Der Herstelleranteil an den GKV-Leistungsausgaben ist überdies nicht gestiegen. Das ist nochmal wichtig zu betonen. Der liegt über die ganzen letzten Dekaden immer bei rund 12% im ambulanten Bereich an den Ausgaben der GKV, wenn man also Mehrwertsteuer und Handelsstufen rausrechnet. Die Arzneimittelausgabenentwicklung der Quantität nach ist im Prinzip auf die Mengensteigerung zurückzuführen, beispielsweise durch erhöhten Verbrauch durch eine alternde Gesellschaft. Die strukturellen Ursachen der GKV-Finanzierungsprobleme liegen maßgeblich in eben demografischen Entwicklungen und versicherungsfremden Leistungen und auch Ineffizienzen im System. Und die im Antrag vorgesehenen Instrumente verschieben den Regulierungsdruck sehr einseitig auf den innovationsgetriebenen Teil des Arzneimittelmarkts. Der ist aber gerade zentral für den medizinischen Fortschritt. Die genannten Maßnahmen sind nicht geeignet, um die strukturelle Finanzierungsbasis der GKV nachhaltig zu stabilisieren, erhöhen aber in erheblichem Umfang Innovationsverzögerungen und Versorgungsverschlechterungen. Nach einer aktuellen Studie beispielsweise wäre gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen mit einem Marktrückgang von 57% der jeweiligen Arzneimittel bei den seltenen Erkrankungen zu rechnen. Der Antrag konterkariert also im Prinzip hier die Bemühungen der aktuellen wie auch der letzten Bundesregierung, Deutschland wieder zur Apotheke der Welt zu machen und hier den Standort zu stärken. Und er revidiert sogar den richtig eingeschlagenen Kurs von Robert Habeck und Franziska Brandner in der letzten Wahlperiode, die das im Wirtschaftsministerium angestoßen haben. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann wäre jetzt Herr Bloch.
Ja, danke schön.
Herr Bloch, bitte.
An den GKV-Spitzenverband. Welche dynamischen Modelle, Outcomes, Preiskorridor, Stufenpreis halten Sie für vereinbar mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot und der Haushaltsklarheit? Und welche Daten müssten zwingend vorliegen, damit die GKV solche Modelle verantworten kann?
Herr Dr. Grunberg.
Vielen Dank. Es geht um das Thema Pay-for-Performance-Verträge, so verstehe ich das jedenfalls. Die Einschätzung unseres Hauses ist, dass in den Erstattungsbetragsverhandlungen dieses Instrument sozusagen etwas impraktikabel ist, also sich eigentlich nur darstellen lässt für bestimmte Spezialfälle. Wir hatten inzwischen 4 Verträge derart geschlossen im Rahmen von Erstattungsbetragsverhandlungen. Oftmals ist die Datenbasis lückenhaft und auch die Erhebung dieser Daten mit immensen Mehrkosten verbunden, sodass dann am Ende auch die Frage sich stellt, inwieweit das verhältnismäßig ist. Ein Beispiel sei genannt, Hemgenix, wo es einen solchen Vertrag gegeben hat, dass der Vertrag überhaupt erst zustande kommen konnte, lag daran, dass es eine Registerstudie beim Hämophilieregister gegeben hat, die eine geeignete Datenbasis ist. Das Hämophilieregister ist eines der besten Register, was wir haben in Deutschland. Und auf dieser Grundlage war dann auch ein entsprechender Vertrag erst möglich. Was wir dann auch immer auch noch erleben, ist, wenn dann Verhandlungen geführt werden, in der Frage, welche Daten bereitgestellt werden, dass natürlich naturgemäß von Seiten pharmazeutischer Industrie jetzt nicht ein besonders ausgeprägtes Interesse da ist, auch Non-Performance zu belegen. Heißt also nicht nur die Performance, sondern umgekehrt kann es ja auch sein, dass ein bestimmter Fall eben nicht eintritt oder der Erfolg. Und da ist natürlich dann entsprechend, können Sie sich vorstellen, der Anreiz nicht allzu groß für die Industrie, dann solche Daten auch zu liefern. Soweit. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann ist die SPD an der Reihe. Herr Mewes, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht an den Chef des GBA, an Herrn Hecken. Und zwar fordert die AfD in ihrem Antrag, dass neue Arzneimittel mit der Zulassung, und jetzt zitiere ich, den Patienten ohne Verzögerung zur Verfügung stehen. Und die Bitte wäre an Sie, uns zu helfen, diese Forderung einzuordnen mit Blick auf die Realität und die geltende Rechtslage. Und es wäre klasse, wenn Sie uns erklären, wie schnell aktuell neue Arzneimittel im bestehenden Amnok-System in die Versorgung kommen. Uns wäre auch klasse, das im europäischen Vergleich zu sehen.
Dankeschön, Herr Professor Hecken, bitte.
Ja, Josef Hecken, GBA, keine unmittelbaren finanziellen Interessen. Herr Abgeordneter, herzlichen Dank für die Frage. Ich kann sagen, es bedarf keiner gesetzgeberischen Bemühungen, um das, was die Grünen, was die Fraktion der AfD in ihrem Antrag fordert, in die Realität umzusetzen, weil das seit 15 Jahren geltende Rechtslage ist. Das Amnok sieht vor, dass unmittelbar nach Zulassung durch die Europäische Kommission die Arzneimittel, weil es hier keine vierte Hürde gibt, zu einem Einstiegspreis, der vom pharmazeutischen Unternehmer gesetzt wird, für die Patientinnen und Patienten verfügbar sind. Das heißt, wir haben keine vierte Hürde. Die Bewertungsverfahren sowohl beim EQUIC wie auch beim GBA wie die nachgelagerten Preisverhandlungen verlaufen dann parallel zu der Verfügbarkeit des Arzneimittels in der Versorgung. Und dann erfolgt am Ende eine Rückbepreisung auf den Zeitpunkt der Bewertung durch den GBA. Also der sofortige Markteintritt ist gewährleistet. Die Situation ist relativ einfach beschrieben. Die Folge ist, dass wir trotz allen Wehklagens einzelner Akteure im System in der Bundesrepublik Deutschland auch nach 15 Jahren Amnok eine hervorragende Versorgungssituation bei innovativen Arzneimitteln haben, muss man zwischen Generika und den innovativen Produkten entscheiden und unterscheiden. Wir haben die Situation, dass in der Bundesrepublik im Schnitt 90% der Arzneimittel 54 Tage nach der Zulassung am Patienten sind. Im europäischen Mittel sind es knapp unter 70% im Mittel, die aber dann nach 584 Tagen am Patienten sind. In End-of-Life-Situationen natürlich ein für den einzelnen Patienten extrem relevanter Unterschied, weil er die 584 Tage regelhaft nicht überlebt. Der Preis dafür ist eben schon genannt worden. Herr Professor Halleck hatte die Zahl angesprochen, bei den Arzneimitteln zur Behandlung von Orphan Diseases entfallen 0,07% der Verordnungen auf diese Gruppe, 12% der Arzneimittelausgaben. Bei den Onkologika, bei denen wir Gott sei Dank auch Innovationsschübe erleben, entfallen 1,2% der Verordnungen auf diese Onkologika mit 21% Kosten, das heißt für 1,27% 34% der Arzneimittelausgaben. Das ist die Innovation in Deutschland.
Dankeschön. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Pichotta.
Vielen Dank. Meine Frage geht nochmal an Professor Halleck. Sie haben ja im Gutachten des Sachverständigenrates insgesamt eine ganze Reihe an möglichen Maßnahmen aufgezählt, die die Bezahlbarkeit und gleichzeitig den schnellen Zugang zu innovativen Medikamenten für deutsche Patienten in der GKV absichern können. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hebel, die jetzt der Gesetzgeber ergreifen muss, damit wir auf der einen Seite weiter schnelle Zugänge für innovative Medikamente für alle Patienten haben und auf der anderen Seite die gesetzliche Krankenversicherung aber bezahlbar bleibt, nicht nur für die Menschen im Land, sondern auch für den Wirtschaftsstandort?
Herr Professor Halleck, bitte.
Ja, ich danke sehr für die Frage und will dabei betonen, dass es auch mir persönlich ein Anliegen ist, die extrem positive Entwicklung von neuen Arzneimitteln durch Forschung und durch Innovationen zu behalten, zu unterstützen und den Patienten zur Verfügung zu stellen. Wir müssen aber genauer hinschauen und ich will nur ein winziges Beispiel nennen. Das ist eine der häufigst verordneten onkologischen Medikamentengruppen, sind sogenannte Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Für viele, viele Patienten. Einige Präparate machen Umsätze von über einer Milliarde pro Jahr oder um eine Milliarde pro Jahr. Und wir wissen aber immer noch nicht genau, bei welchen Patienten diese Medikamente helfen oder nicht. Es gibt keine guten prädiktiven Marker. Und wenn ich Ihnen sage, dass im Durchschnitt so ungefähr 20-40% der Patientinnen und Patienten davon profitieren, dann wird Ihnen klar, dass wir in ungefähr 80-60% das ohne wesentlichen Nutzen tun. Und wir wissen nicht, warum. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Das heißt, wir müssen versuchen, bei solchen hochpreisigen Medikamenten, die wir zu Recht einsetzen, mehr zu lernen in unserem System. Wir können nicht, meiner Meinung nach, Milliarden weiter ausgeben und gar nicht erfahren, warum diese Medikamente bei den Patienten mal sehr gut wirken. Übrigens, wenn sie wirken, können sie jahrelang das Leben erhalten und sind herausragend wirksam. Und warum sie bei der Mehrzahl der Patientinnen und Patienten nicht wirken. Also ein lernendes System, Register aufbauen für diese teuren Medikamente, in denen wir systematisch nachschauen, wem sie helfen und auch zu Preismodifikationen führen können, nach oben wie nach unten, um mehr Wissen zu haben. Zusätzlich kann man noch sagen, dass wir uns wahrscheinlich überlegen müssen, bestimmte Gesamtbudgets einmal zu diskutieren in dem Bereich, wenn wir gar nicht vorankommen, weil nun mal insgesamt die Ausgaben steigen. Und wenn wir das nicht weiter, wenn wir das weiter so haben, dann werden wir Lohnnebenkostensteigerungen haben, die den Wirtschaftsstandort Deutschland komplett in die Knie zwingen. Deswegen ist auch im Arzneimittelbereich und in allen anderen Bereichen auch darüber nachzudenken, wie wir trotz aller Bemühungen die Preise jetzt zu halten, hier die Preise oder die Arzneimittelausgaben reduzieren. Aber mein Kernvorschlag ist, lernendes System, Preise dann anpassen, wenn die Medikamente nicht so viel bringen, wie zu erwarten und vor allem die Medikamente in Zukunft gezielter einsetzen für die Patienten, die sie wirklich benötigen. Danke.
Dankeschön. Die CDU-CSU, Herr Dr. Pilsinger.
Eine Frage an den gemeinsamen Bundesausschuss. Welche Schlussforderungen und Handlungsempfehlungen aus dem Grünen Antrag zitierten Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege unterstützt der GBA mit Blick auf einen starken Innovationsstandort Deutschland.
Herr Professor Hecken, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich kann lückenlos anknüpfen an das, was Herr Professor Halleck eben gesagt hat. Wir haben ja eben von allen gehört, Amnok funktioniert eigentlich. Dem Grunde nach ist aber nicht ausgerichtet auf immer kleiner werdende Patientenpopulationen, in denen aus ethischen Gründen oder aufgrund der niedrigen Patientenzahlen, und das bezieht sich gar nicht auf den Offenbereich, sondern auf die BRCA-Mutation und diverse andere Dinge, vergleichende, randomisierte, kontrollierte Studien nicht mehr möglich sind. Deshalb stehen wir in vielen Fällen, und das sind die Fälle, die Herr Halleck eben auch adressiert hat, vor einer relativ schwachen Evidenz zum Zeitpunkt der Nutzenbewertung. Die anwendungsbegleitenden Datenerhebungen, von denen ich mir sehr viel erhofft hatte, funktionieren leider nicht, weil sie zu schwerfällig sind. Und deshalb bin ich ganz beim Sachverständigenrat, der eben sagt, man muss nachgelagert systematisch Evidenz generieren aus der Versorgung, aus sauberen Registern, wo prädefinierte Endpunkte definiert sind, wo Zentren dann eben auch diese Register befüllen, damit wir eben zum einen Unterschiede in der Wirksamkeit, die wir heute so nicht erklären können, feststellen können, b, aber dann auch relativ schnell erkennen können, ob das mit dem wirkstoffverbundenen Heilsversprechen eingelöst wird oder nicht. Wenn es eingelöst wird, muss über den Preis gesprochen werden. Wenn es nicht eingelöst wird, muss selbstverständlich auch über den Preis gesprochen werden. Heute ist das Amnok zu statisch. Wir haben eine Bewertung und dann gibt es eine Befristung. Früher konnten wir noch wegen neuer Evidenz aufrufen. Das hat uns das Bundessozialgericht jetzt genommen, indem es sagt, die Ermächtigungsnorm gibt das nicht her. Nur der pharmazeutische Unternehmer kann mit neuer Evidenz kommen. Er wird natürlich nicht kommen, wenn schlechte Evidenz vorliegt. Das ist ganz klar. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein nachgelagertes, dynamisches Modell schaffen, in dem man sich dann alle zwei Jahre auf der Basis von breiten Versorgungsdaten, sauberen Daten aus sauberen Registern die Dinge anschauen kann und bewerten kann. Das wäre auch eine wesentliche Komponente zur Förderung des Wissenschaftsstandortes Deutschland. Ich hatte eben auf die Frage des Herrn Abgeordneten Mivis gesagt, wir sind nach 350 Tagen im Markt, die anderen kommen nach 580 Tagen. Wir haben einen Vorsprung, was machen wir draus? Nichts, weil wir die Daten eben nicht sammeln und die Daten nicht verwenden. So kann man den Wirtschaftsstandort Deutschland befördern und nicht Wirtschaftsförderung durch überhöhte Arzneimittelpreise zulasten der GKV.
Dankeschön. Dann Herr Dr. Arndt.
Meine Frage geht an die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, Herr Dr. Danner. Und zwar momentan wird viel über stärkere Belastungen der Versicherten und der Patientinnen diskutiert, um die Kassendefizite auszugleichen. Welche Position haben Sie zur Erhöhung von Zuzahlungen, zum Beispiel auf Arzneimittel, und welche Wirkungen erwarten Sie von Zuzahlungserhöhungen?
Ja, Dr. Danner, bitte.
Ja, es liegt ja auf der Hand, dass Zuzahlungserhöhungen für die Versicherten natürlich auch diejenigen am meisten belasten, die sozial schwach gestellt sind. Und insofern halten wir das Instrument für völlig untauglich, wenn man sich überlegt, dass jemand, der auf ein verordnungspflichtiges Arzneimittel deshalb verzichtet, weil er in finanziellen Engpässen steckt, dann gesundheitliche Risiken dann auch noch eingehen muss. Insofern ist das aus diesem Grund schon mal der falsche Weg. Das Zweite ist natürlich, dass über die Zuzahlungen die Finanzprobleme der GKV überhaupt nicht gelöst werden können. Man muss sich da einfach mal auch die Summen anschauen, um die es geht. Und im Übrigen ist es natürlich auch so, dass wir sehen, dass die Situation, dass die Arzneimittel, innovative Arzneimittel in Deutschland verfügbar sind, natürlich auch flankiert werden muss über eine entsprechende Erstattung. Insofern ist das, was Herr Professor Hecken vorhin gesagt hat, im europäischen Vergleich natürlich auch für die Versicherten sehr wichtig. Und in dem Kontext möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass der Vorschlag, der ja auch kursiert, dass der GKV-Spitzenverband in die Lage versetzt werden soll, die Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln aus eigenem Gutdünken heraus auszuschließen, aus unserer Sicht überhaupt nicht zielführend ist. Es gibt überhaupt keinen Grund, sowas einzuführen. Wenn man sich die Arbeit der Schiedsstelle in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren, anguckt, dann sieht man, dass das Amnok dazu führt, dass die Preisverhandlungen sozusagen auch immer zum Erfolg führen, nämlich dadurch, dass es zu einer Einigung kommt. Die Schiedsstelle wird überhaupt nicht mehr angerufen. Und insofern sehen wir da gar keinen Handlungsbedarf.
Dankeschön. Die AfD, Herr Bloch, bitte.
Dankeschön. An den SVR. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die systematische Verwundbarkeit Deutschlands durch Abhängigkeit von wenigen Wirkstoffherstellern? außereuropäische Standorte? Und wie sollte der Gesetzgeber diese Verwundbarkeit quantifizieren?
Herr Professor Halleck, bitte.
Ja, das ist eine Frage, die letztlich eine Wirtschaftsfrage ist und im Sachverständigenrat nur am Rande behandelt worden ist. Aber ich kann Ihnen aus der Versorgung des onkologischen Alltags sagen, dass das ein sehr großes Problem immer wieder ist, wenn Medikamente fehlen. Und hier müssen sehr, sehr klare Maßnahmen, übrigens auch im Pharmadialog besprochen werden, wie man diese Engpässe beseitigen kann, wie man sicherstellen kann, dass wir Produktionsstätten haben. Es kann und wurde auch schon das Gefühl, es kann auch daran liegen, dass die Rabattierung dieser generell verfügbaren, nicht mehr patentgeschützten Arzneimittel so stark wirkte, dass die Produktion nur noch außereuropäisch wirtschaftlich war. Und das gilt es zurückzuholen. Das heißt, Produktionsstätten in Europa aufzubauen, gemeinsam mit der Industrie, um diese Engpässe in Zukunft zu beseitigen. Und ich kann Ihnen leider sagen, dass auch im Alltag der Krebsbehandlung manchmal essentielle Medikamente wochenlang nicht verfügbar waren und man sie dann organisieren muss. Ist also ein relevantes Problem, keines, mit dem sich der Sachverständigenrat in den letzten Jahren beschäftigt hat, aber das gelöst werden sollte durch Aufbau europäischer Produktionsstätten und Entbürokratisierung derselben, weil auch da gibt es Hürden, die wir mit Bürokratiekosten weiter erhöht haben und die leider nachteilig sind.
Dankeschön. Sind wir die CDU, CSU an der Reihe, Herr Dr. Pissinger?
Eine Frage an den Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller. Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz der Ampelkoalition wurden zur Begrenzung der Arzneimittelausgaben mit den Leitplanken und Kombinationsabschlag neue Regulierungsinstrumente eingeführt. Der vorliegende Antrag der Grünen-Fraktion sieht eine Weiterentwicklung vor. Haben sich diese Instrumente aus Sicht des VfA bewährt und sollten sie weiterentwickelt werden? Wenn ja, wie?
Ja, ich denke, mit beiden Instrumenten sind alle nicht glücklich. Das kann man, glaube ich, so sagen. Der Kombiabschlag ist erwartbar, sehr bürokratisch in der Umsetzung und auch nicht sachgerecht. Man kann bereits heute in den Verhandlungen den Einsatz als Kombinationstherapie berücksichtigen. Die Leitplanken haben Schrittinnovationen systematisch schlechter gestellt und auch dasselbe gilt für Therapiealternativen. Die Gründe sind ja auch zu hinterfragen, warum bestimmte Therapien einen zum Beispiel nicht quantifizierbaren Zusatznutzen bekommen. Das hängt eben auch, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, mit der Systematik des Amnox zusammen, insbesondere in bestimmten Therapiesituationen. Das gehört eben auch zum Gesamtbild dazu. Mit beiden Instrumenten hat man sich im Grunde von einer nutzenbasierten Preisfindung stückweise verabschiedet. Beide Instrumente haben damit nichts zu tun, sind deswegen auch schlichtweg zu streichen. Auch, ich habe das eben kurz angerissen, vor dem Hintergrund der amerikanischen Preisreferenzierung ist es wichtig, eben, ich habe es eben gesagt, innovationsfreundliche Bedingungen zu haben. Und da ist aus unserer Sicht eben sehr klar und wichtig, eine reine nutzenbasierte Preisfindung zu haben und flexible Preisverhandlungen, um flexibel auf diese doch zuweilen erratische Politik aus Übersee reagieren zu können. Deswegen, beide Instrumente wären eigentlich zu streichen.
Dankeschön. Die SPD ist an der Reihe. Herr Miebes.
Vielen Dank. Meine Frage geht erneut an Herrn Hecken vom GBA. Sie haben eben schon angesprochen, dass Sie empfehlen, Registerdaten viel stärker zu nutzen. Und unsere Frage geht dahingegen, dass wir verstehen möchten, welche Voraussetzungen muss der Gesetzgeber schaffen, dass Sie auf der einen Seite Registerdaten für die Nutzenbewertung, die Preisfindung tatsächlich nutzen können? Und was müssen wir auch als Gesetzgeber tun, um den Aufbau und die Weiterentwicklung der Registerlandschaft voranzutreiben?
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Herzlichen Dank für die Frage. Wir haben als gemeinsamer Bundesausschuss bereits zweimal in anderen Gesetzgebungsverfahren klare gesetzliche Formulierungen mit Begründungen für eine mögliche Registerstruktur, die sehr eng verknüpft ist mit der Forschungsdatenregisterstruktur des BfArM eingebracht, die natürlich bei interessierten Kreisen nicht viel Begeisterung hervorgerufen haben, wo ich auch sage, wo es durchaus sicherlich noch Gesprächsbedarfe und Möglichkeiten gäbe. Aber wir sagen eben ganz klar, Versorgungsdaten können eine wertvolle Ergänzung zu klinischen Studien darstellen, insbesondere eben bei den Therapien. Ich scheue mich etwas, das Wort innovativ zu verwenden, weil Innovation erst im Nachhinein definiert werden kann, wenn ich weiß, ob sie tatsächlich innovativ ist. Also bei den Therapien, bei denen zum Zeitpunkt der Zulassung noch Unsicherheiten bestehen, ich sagte es eben, werden immer mehr, Wir haben immer mehr Conditional Approvals, wir haben Zulassungen unter besonderen Umständen. Die offen spielen ja mittlerweile nur noch eine untergeordnete Rolle, wenn ich eben sehe, was es sonstige Zugangswege gibt. Und deshalb ist aus meiner Sicht das als Rückfallposition wichtig. Der Goldstandard beim Diabetes bei der KHK muss immer die randomisierte, kontrollierte, zweiarmige Studie sein. Das ist ganz klar. Aber da, wo das nicht möglich ist, muss versucht werden, dass Real-World-Evidenz randomisierte Studien in der Nutzenbewertung ergänzt oder in irgendeiner Form dann eben jedenfalls in Teilen ersetzen kann. Aber damit solche Versorgungsdaten belastbar genutzt werden können, müssen mehrere methodische Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens sind prospektive, auch das hatte ich eben gesagt, geplante Datenerhebungen mit klar definierten Fragestellungen, Endpunkten und Anschlusskriterien notwendig, also nicht Prinzip Zufall, Karteikarte. Register dürfen nicht nur Datensammlungen sein, sondern müssen methodisch so aufgebaut sein, dass sie für die wissenschaftliche Auswertung geeignet sind. Und zweitens ist die Vergleichbarkeit der Patientengruppen entscheidend. Versorgungsdaten sind in der Regel nicht randomisiert und deshalb muss es geeignete Methodiken geben, um Verzerrungen zu reduzieren und valide Vergleiche zu ermöglichen. Auch das haben wir in unserem Entwurf dargestellt. Und drittens sind standardisierte, hochwertige Datenstrukturen wie Versorgungsdatenbank notwendig. Und das wären die drei Kernelemente.
Dankeschön. Dann ist die AfD an der Reihe. Herr Bloch.
Dankeschön an den SVR. Welche Evaluationskriterien, Zugangsgeschwindigkeit, Preisniveau, Innovationsanreiz, Aufgabenentwicklung, Engpasshäufigkeit sollte der Bundestag verbindlich verlangen, um die Wirkung der vorgeschlagenen Reformen zu prüfen?
Wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es ein bisschen darum, wie man jetzt die Situation so herstellt, dass Innovationen weiter stattfinden können, aber gleichzeitig wirkungsvolle Maßnahmen zur Finanzierbarkeit überprüft werden können. Und wenn ich die Frage so richtig verstanden habe, dann heißt es für uns tatsächlich zu setzen auf den Beibehalt des derzeitigen AMNOG-Systems, was die schnelle Einführung angeht, weil das ist international und europäisch einzigartig und sichert den Zugang für die Patienten in Deutschland und das ist vorbildlich. Aber, und da wiederhole ich mich jetzt ein klein bisschen, schnell dafür zu sorgen, dass das, was Herr Hecken gerade ausgeführt hat, dass was ich vorhin gesagt habe, eine schnell dokumentierende Medizin, eine lernende Medizin zu implementieren, die bei den hochpreisigen Arzneimitteln prüft, wie gut sind sie wirklich und zeitnah nachschaut, was sie bringen, damit wir möglichst kenntnisreich forschen und damit eigenes Wissen haben zu den wichtigen Arzneimittelinnovationen. Das ist nicht nur gesundheitsfördernd, sondern auch fördert den Wirtschaftsstandort. Und deswegen glaube ich, dass das eine der besten Maßnahmen wäre, die der Bundestag auf die Reise bringen könnte, um unser System in diesem Bereich zu stabilisieren. Das wird ein bisschen Aufbau von Dokumentationsstrukturen benötigen, aber der Return ist hoch, weil ich glaube, dass wir mit mehr Wissen international letzten Endes auch ein attraktiver Forschungsstandort sein werden für viele, viele Wissenschaftler und Firmen. Dänemark hat es gezeigt, dorthin strömen Wissenschaftler aus aller Welt und wollen Daten aus dem fantastischen nationalen Registern haben. Und so könnten wir das auch machen. Davon verspreche ich mir einen großen Benefit für unsere Gesellschaft.
Dankeschön. Dann ist wieder CDU-CSU in der Reihe. Herr Dr. Pilsinger.
Eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Welche Auswirkungen hätten die in dem grünen Antrag vorgeschlagenen Instrumente zur Begrenzung von Einführungspreisen, zum Beispiel eines Interimspreises oder eine strikte einzuhaltende Preisobergrenze für Arzneimittel ohne Zusatznutzen auf den frühen Zugang von Patienten zu innovativen Arzneimitteln in Deutschland?
Ja, Herr Dr. Grunberg.
Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank. Wir unterstützen tatsächlich diese beiden Vorschläge vor dem Hintergrund, dass sie vor allen Dingen die Wirkung in Sachen Finanzstabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung erzielen. Die Einführung eines Interimspreises fordert der GKV-Spitzenverband ja langjährig bereits, eine Forderung, die auch der Sachverständigenrat Gesundheit erhebt und auch stärkere Verbindlichkeit bei den Regelungen für Preisobergrenzen bei Arzneimitteln ohne Zusatznutzen sind für uns wichtige Aspekte. Vielleicht zunächst zu dem letzten der beiden Punkte. Auch bei Arzneimitteln ohne Zusatznutzen beobachten wir in den letzten Jahren die Entwicklung, dass diese höhere Einstiegspreise realisieren können. Ursprünglich war das AMNOG darauf ausgelegt, dass es keine Mehrausgaben ohne einen Zusatznutzen gibt. Und von diesem Grundsatz weichen wir gerade ab. Insofern sehen wir dort auch einen Nachsteuerungsbedarf. Wenn es um das Thema Interimspreis geht, dann sehen wir das vor allen Dingen dort sinnvoll, wo es Arzneimittel gibt, die einen Komparator haben, also eine zweckmäßige Vergleichstherapie in Arzneimittel, und aber bei Marktzugang keine vergleichenden Daten bereitgestellt haben. Das ist ja schon heute in der Anhörung mehrfach angeklungen, dass es auch um die Notwendigkeit gehen muss oder sichergestellt sein muss, dass eine Evidenzgenerierung auch nach Marktzugang erfolgt. Und das ist dann auch sozusagen nichts, was über Gebühr belasten würden pharmazeutische Unternehmer, dieser Interimspreis, weil wir ja feststellen, dass auch heute unverändert die zweckmäßige Vergleichstherapie ein hohes Preisniveau gewährleistet, auskömmlich für pharmazeutische Unternehmen. Und sozusagen in anderen Ländern unter diesen Bedingungen teilweise auch keine Erstattung erfolgen würde. Also insofern hier erlauben wir uns einen gewissen Luxus. Wir sehen ja auch, dass das sinnvoll ist, einen zeitnahen Zugang zu diesen neuen Arzneimitteltherapien sicherzustellen für Patientinnen und Patienten. Insofern wäre dann auch im Sinne des Interessensausgleichs ein Interimspreis ein Weg, wie man eine angemessene Versorgung und Vergütung sicherstellen könnte. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann werden wir bei Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dr. Pichotter.
Vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht an den VfA, an Dr. Prietzel. Wenn wir ehrlich sind miteinander, dann entsteht der Druck, der gerade im Bereich der pharmazeutischen Industrie ist, ja dadurch, dass der größte Markt, die USA, mit wirklich enormen Umsätzen für ihre Industrie, gerade einer sehr erratischen Gesundheitspolitik ausgesetzt ist. Vielleicht können Sie einmal kurz darstellen, wie groß der Anteil des US-Marktes ist und welche Milliarden dort jetzt gegebenenfalls weniger verdient werden von Ihren Mitgliedsunternehmen und was aus Ihrer Sicht potenziell da auszugleichen ist, damit wir auch mal gemeinsam die Zahlen nebeneinander legen können, dass der deutsche GKV-Versicherte das wahrscheinlich allein nicht wird ausgleichen können. Und dann vor dem Hintergrund die Frage, wir haben jetzt von Professor Hecken, von Professor Halleck, vom Sachverständigenrat insgesamt und jetzt ja auch vom GKV-Spitzenverband ein paar Vorschläge gehört, wie man zum Beispiel mit Evidenzgenerierung nach Markteintritt hier an der Stelle zusammenkommen könnte. Welche dieser Vorschläge des Sachverständigenrats sind denn aus Sicht des VfA zumindest diskussionswürdig?
Dankeschön, Herr Dr. Prietzel.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ganz richtig. Also ich möchte vielleicht eine Sache vorne wegschicken. Die Dinge, die wir diskutieren, sind beschleunigt. Die sind noch einmal dramatischer durch die US-Politik geworden. Sie sind aber teilweise auch schon älter. Das sind eher strukturelle Probleme, die jetzt sichtbarer werden. Zur Frage der Marktgröße muss man sagen, Sie haben es auch schon gerade angedeutet, der US-Markt ist deutlich viel größer als der europäische oder deutsche, ist der wichtigste Arzneimittelmarkt weltweit. Vielleicht um ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn man sich den innovativen Sektor anguckt über die letzten 5 Jahre, so hat der US-Markt eine Marktgröße von knapp über 60%. Weil in Europa die Top 5 Länder in Europa machen gerade mal 12% aus. Also es ist ein riesiges Gefälle. Das heißt, auch die Investitionsmittel für Innovation werden maßgeblich in den USA verdient. Das ist zweifellos der Fall. Das Preisgefälle ist auch da, in bestimmten Indikationen auch tatsächlich sehr, sehr groß. Also das Preisgefälle zwischen USA und Deutschland. Das wird jetzt zum Problem durch diese Preisreferenzierung eben. Sprich, man guckt sich eben natürlich als Unternehmen dann eben an, was hat ein deutscher Preis, der verhältnismäßig niedrig ist, für Auswirkungen auf meinen amerikanischen Preis. Das kann dazu führen, dass in Zukunft die Innovationslücke, die schon da ist, nochmal sich vergrößert, also Markteinführungen später oder gar nicht stattfinden. Frage zur Lösung jetzt für dieses konkrete Problem, die wir auch im Pharma-Dialog verschiedentlich vorgetragen haben, ist einmal einen europäischen großen Binnenmarkt aufzubauen. Das wäre langfristig ein sehr sinnvolles Mittel, um ein Gegengewicht zu den USA herzustellen. Das ist, wie gesagt, aber langfristig erst möglich. Kurz- bis mittelfristig sind eben die von mir schon erwähnten innovationsfreundlichen Marktbedingungen sehr relevant. Das heißt eben eine reine nutzenbasierte Preisfindung und flexible Verhandlungen. Letzter Punkt, den möchte ich nur kurz beantworten. Register, ja, sehr, sehr gut. Echt ein Schatz, auf dem wir sitzen. Verknüpfung gut, aber für ausgewählte Therapien, also insbesondere im Rahmen von AT&T, ist das sinnvoll. Kann das sinnvoll sein.
Dankeschön. Dann ist noch mal die SPD an der Reihe. Herr Miewes.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Danner von der BAG Selbsthilfe. Im Antrag und auch generell lehnt die AfD supranationale EU-Datenaustausche ab und fordert eine Beschränkung auf strikt nationale Prozesse. Könnten Sie bitte aus Sicht der betroffenen Patientinnen und Patienten erläutern, wie wichtig eine grenzüberschreitende europäische Datenbündelung ist, um gerade bei sehr seltenen Krankheiten überhaupt medizinischen Fortschritt und Evidenz erzielen zu können?
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Miewes. Sie haben es ja angesprochen. Also wenn man das Beispiel der seltenen Erkrankungen noch nimmt, dann ist es ja augenfällig, wenn ich 50 Betroffene in ganz Europa habe, dass es sehr wichtig ist, genau die Daten sozusagen europaweit auszuwerten, um Forschung voranzutreiben, um Versorgung zu verbessern, Therapieoptimierungen vorzunehmen. Da wäre es geradezu absurd zu sagen, wir beschränken uns jetzt auf die 3 Patienten, die es vielleicht in Deutschland gibt und versuchen da irgendwie Fortschritt zu generieren. Darüber hinaus müssen wir natürlich sehen, das ist ja gerade auch schon angesprochen worden, dass wir die Forschung ja auch global mal betrachten müssen und dass es enorm wichtig ist, dass wir in Europa sozusagen den Datenraum haben, um sozusagen diesen Forschungsraum zu stärken im Vergleich zu China, im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, um dann auch sozusagen Fortschritt sozusagen in Europa zu generieren. Und wenn man jetzt auch wieder auf die Patienten ganz spezifisch mal guckt, dann ist es ja so, dass so ein grenzüberschreitendes Versorgungsgeschehen auch nur dann funktionieren kann, wenn wir einen Datenraum haben, wo ich als Patient aus Aachen, der sich in Eupen oder in Maastricht behandeln lassen will, dann sozusagen mit den Daten auch dort entsprechend dann auch versorgt werden kann. Also insofern ist es natürlich auch schon, was die einfache Versorgung im grenzüberschreitenden Bereich angeht, ein Muss, dass wir diesen europäischen Datenraum bekommen. Ich persönlich bin aber auch der Auffassung, dass wir durch das Thema europäischer Datenraum noch mal einen Schub bekommen, auch was die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen angeht, weil wir sozusagen ja auch hier ein sehr ausdifferenziertes, sehr wenig agiles Gesundheitswesen haben. Und ich hoffe, dass wir durch andere Gesundheitssysteme in Europa, die da sozusagen schon ein Stück weiter sind, dann auch über einen europäischen Datenraum dann auch ein bisschen mehr Dynamik hineinbekommen.
Dankeschön. Dann CDU-CSU. Herr Dr. Pilsinger.
Eine Frage an den Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Angesichts der US-amerikanischen Most Favorite Nations Politik, die globalen Preise eng an das deutsche bzw. europäische Niveau koppelt, welche Auswirkungen hätten nach Einschätzung des BPI die im grünen Antrag geforderten Interimspreise und die automatischen Preisanpassungen auf die Entscheidung von Unternehmen, neue Therapien überhaupt noch zeitnah in Deutschland einzuführen? Besteht hier nach Ihrer Meinung die Gefahr, dass Patienten in Deutschland bei lebensrettenden Innovationen künftig in der Schlange ganz hinten stehen?
Herr Schütze, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst muss man ja feststellen, Deutschland ist immer noch traditionell ein Leitmarkt für Innovationen. Die Einführung von Interimspreisen und die strikte Deckelung auf das Niveau von Vergleichstherapien haben dann aber fatale Signalwirkungen. Angesichts dieser internationalen Referenzpreissysteme und der US-Gesetzgebung, also MFN und Generis-Modell, wir hatten das eben angesprochen, werden die Preise dann an europäisches Niveau gekoppelt. Und globale Unternehmen können es sich schlichtweg nicht mehr leisten, ein Produkt in Deutschland zu diesem künstlich gedrückten Interimspreis einzuführen. Unternehmen müssen das zwingend berücksichtigen, dass künftig ein Verhältnis niedriger deutscher Preis sich unmittelbar auf den US-Preis auswirkt. Das Problem hatten wir in den letzten Jahren nur bedingt. Das nimmt jetzt durch die neue Gesetzgebung gravierend zu. Die Folge wäre dann, dass Markteinführungen in Deutschland deutlich verzögert werden oder gar nicht mehr angestrebt werden. Und wir haben dafür auch schon Beispiele. In England gibt es einen Fall, wo ein Hersteller ein Medikament um 170% im Preis anheben musste. und weil er den US-Markt priorisiert. Und in Deutschland ist es jetzt auch schon zu einer Marktrücknahme gekommen, beziehungsweise zu einer Nicht-Einführung bei einem Arzneimittel gegen COPD. Also wir sehen dann, dass viele US-Zulassungen die EU gar nicht mehr erreichen würden oder deutlich verzögert. Im Jahr 2025 waren es bereits 29 neue Arzneimittel, die nicht in der EU verfügbar waren. Das ist tatsächlich ein erhebliches Problem dann für die Patientenversorgung. Und wir hatten das eben durch den Kollegen schon gehört, mehr als 60% des weltweiten Umsatzes im innovativen patentgeschützten Bereich bei Arzneimitteln entfällt auf die USA. Also dieser Trend, um da zum Abschluss zu kommen, wird sich durch das MFN-Prinzip deutlich verschärfen. Damit würde die bereits heute bestehende Innovationslücke und die bestehenden Defizite in der Nutzenbewertung und Preisfindung sich sichtbar vergrößern zulasten der Patienten und Patienten. Also eine konsequente Reaktion auf MFN wäre dann eine Ausgestaltung eines innovationsfördernden, wachstumsorientierten Arzneimittelmarkts und nicht das Gegenteil. Vielen Dank.
Dankeschön. Die AfD ist an der Reihe. Herr Bloch.
Dankeschön. An BAG Selbsthilfe. Welche Vorteile für Patienten erwarten Sie, wenn bei einem Versorgungsengpass essentielle, nicht ersetzbare Arzneimittel nicht mehr exportiert werden dürfen? Und welche Ausnahmen wären aus Patientensicht vertretbar, zum Beispiel humanitäre Härtefälle?
Herr Dr. Danner.
Ja, aus unserer Sicht ist es so, dass wir die Vorratshaltung in Deutschland natürlich zunächst mal stärken müssen, damit Lieferengpässe möglichst vermieden werden. Allerdings ist es im europäischen Zusammenhang natürlich so, dass das auch im Konzert mit den europäischen Mitgliedstaaten in abgestimmter Art und Weise erfolgen sollte. Und da gibt es ja mit dem Critical Medicines Act jetzt gerade sozusagen eine politische Initiative, genau dies dann auch zu stärken. Und insofern ist es aus unserer Sicht der Weg. Und hinzu kommt natürlich, dass wir, das ist ja auch schon heute gesagt worden, schauen müssen, dass wir die Herstellung in Europa stärken, dass wir bei der Versorgung die Anbieter aus Europa entsprechend verstärkt berücksichtigen müssen, um die Verbesserung der Situation im Bereich Lieferengpässe dann auch mittel- und langfristig herbeizuführen.
Dankeschön. Dann ist die Linke an der Reihe, Herr Dr. Arndt.
Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage an den Herrn Dr. Danner von der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe. Und zwar gibt es ja nach wie vor Lieferengpässe bei Arzneimitteln. Trotz diverser staatlicher Gegenmaßnahmen sind die nicht zurückgegangen. Es gibt zwar einen allgemeinen gesetzlichen Sicherstellungsauftrag für die Industrie, aber bis heute auch dann keine Sanktionierung, wenn Engpässe selbst verschuldet oder aus Rationalisierungsgründen in Kauf genommen worden sind. Was halten Sie von einem sanktionsbewährten Sicherstellungsauftrag?
Ja, vielen Dank für die Frage. Zu Beginn der Anhörung ist ja schon kontrovers diskutiert worden, welche Rolle die Rabattverträge spielen, wenn es dann darum geht, die Stabilität der Versorgung sicherzustellen. Und aus unserer Sicht ist es so, dass der Sicherstellungsauftrag in § 52b AMG korrespondiert natürlich mit dieser Situation der Rabattverträge. Wenn ich mich als Unternehmen darauf einlasse, sozusagen die Versorgung sicherzustellen, indem ich einem Rabattvertrag beitrete, dann muss natürlich dieser Sicherstellungsauftrag auch durchsetzbar sein. Und insofern sehen wir das durchaus als einen Verbesserungsbedarf an, dass wir hier über Sanktionen nachdenken müssen. Es ist allerdings nicht so, dass man dann gleichzeitig auch immer sagen kann, naja, die Rabattverträge müssen so bestehen bleiben, weil wir natürlich gerade im Bereich der Generika einen enormen Kostendruck haben, den wir natürlich auch für mitverantwortlich dafür halten, dass wir teilweise prekäre Versorgungssituationen haben. Also beides muss ineinander greifen, aber aus unserer Sicht ist das Thema Sicherstellungsauftrag nach § 52b AMG tatsächlich ein wichtiger Punkt.
Danke. Dann ist die CDU an der Reihe. Herr Dr. Persinger.
Eine Frage noch mal an den gemeinsamen Bundesausschuss. Im grünen Antrag heißt es wörtlich einleitend, ich zitiere, Deutschland ermöglicht im europäischen Vergleich einen besonders schnellen und umfassenden Zugang zu neuen Wirkstoffen und trägt damit wesentlich zu einer modernen, hochwertigen Behandlung bei. An welchen konkreten Stellschrauben sollte der Gesetzgeber bei der anstehenden Novelle des AMNOG drehen, damit der GBA eine saubere Entscheidungsgrundlage bei der künftigen Bewertung neuer innovativer Arzneimittel hat?
Herr Professor Hecken, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage. Ich hatte es eben schon in Rudimenten teilweise beantwortet. Die Grundsystematik für die chronischen Erkrankungen stimmt. Da kann man darüber nachdenken, ob man das Offenprivileg aufhebt, weil es aus meiner Sicht wenig Sinn macht, weil wir auch im europäischen Nutzenbewertungsrahmen, der ja von der Pharmaindustrie gewünscht war, keine Privilegierung mehr für die Offens haben in dem Setting, wie wir es hier in der Bundesrepublik Deutschland haben, weil wir auch sehr schnell über die 30-Millionen-Grenze kommen und sich dann die Evidenzlücke ohnehin offenbart. Insofern könnte man hier diskutieren, ohne die Versorgung zu verschlechtern. Ganz wichtig ist, und das hat der Alec hier adressiert, ist der Punkt, dass wir eben die nachgelagerte Datenerhebung ermöglichen. Das ist das A und O, sonst werden wir in Zukunft bei 30% der Wirkstoffe blank dastehen und das für längere Zeiträume.
Dankeschön. Dann ist die SPD noch mal an der Reihe. Herr Mieves.
Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage an Herrn Prietzel vom VfA. Die Grünen sprechen sich für eine Weiterentwicklung der Pay-for-Performance-Modelle aus. Wie beurteilen Sie die aktuelle Praxistauglichkeit von erfolgsabhängigen Vergütungsmodellen, um die Ausgaben für Millionentherapien an den tatsächlichen dauerhaften Behandlungserfolg der Patientinnen und Patienten zu knüpfen? Und bitte gehen Sie auch darauf ein, wie das Ganze im Moment funktioniert zwischen Krankenkassen und Unternehmen und was notwendig wäre, um das sinnvoll und nachhaltig weiterzuentwickeln.
Herr Dr. Prietzel.
Ja, sehr gerne. Pay-for-Performance ist eine hervorragende Lösung in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn man einmal Therapien hat, die längere Zeit wirken oder wenn man eben eingeschränkte Evidenz hat an manchen Stellen. Wenn Sie fragen, wie sehr das gerade funktioniert, dann so leidlich gut. Das hat der Kollege vom GKVS vorher auch gerade beschrieben. Der Unterschied ist wahrscheinlich nur, wir würden dafür plädieren, die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit es besser funktioniert. Da gibt es auch recht konkrete Vorschläge, wie man so eine, ich nenne es jetzt mal bewusst, Risikopartnerschaft leichter eingehen kann. Zum einen die Reform des RSA. Da gibt es ja seit ein paar Jahren alten Vorschlag des Bundesamts für Soziale Sicherung, damit das dann auch für alle Seiten attraktiver ist, auch für die Krankenkassen. Es gibt die Möglichkeit, das nochmal gesetzlich attraktiver auszugestalten oder die Möglichkeit für entsprechende Erstattungsverhandlungen, die dann auch so ein Pay-for-Performance-Modell berücksichtigen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, um das wir heute alle auch ein bisschen kreisen, eine bessere Dateninfrastruktur. Die ist natürlich dann auch wichtig. Der Punkt wurde ja eben auch schon angesprochen, ist aber für uns eben nichts, was unveränderbar ist und man dann einfach die Hände in den Schoß legt, sondern daran aktiv arbeitet. Der EHDS wurde erwähnt. Ich glaube, das gibt nochmal einen richtigen Schub auch in die entsprechende Richtung.
So, und die allerletzte Frage jetzt von Frau Dr. Pichotta.
Vielen herzlichen Dank. Meine letzte Frage würde noch mal an den GKV-Spitzenverband gehen. Wir haben ja jetzt sehr, sehr viele Vorschläge gehört. Insgesamt ist es ja so, dass es durchaus sein kann, dass die Arzneimittelentwicklung sich trotzdem weiter sehr dynamisch entwickelt und die GKV-Finanzen dadurch in die Bredouille bringt. Wie würden Sie aktuell die Entwicklung der Kosten beschreiben? Man hört ja immer wieder, der relative Anteil der Arzneimittelausgaben an den GKV-Ausgaben ist konstant und deswegen gibt es kein Problem. Teilen Sie diese Aussage? Und B, könnten Sie sich vorstellen, dass, wenn wir nicht zu signifikanten Reduktionen der Dynamik der Kostenentwicklung kommen, dass wir die Arzneimittelausgaben koppeln an die GKV-Einnahmen im Sinne eines globalen Arzneimittelbudgets?
Ja, Herr Dr. Grunberg, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich sehen wir die Dynamik ganz klar, wenn man die Ausgaben für Arzneimittel ins Verhältnis setzt zu den Einnahmen. Und da relativiert sich auch unmittelbar die Aussage, dass die Arzneimittelausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt konstant bleiben. Sie steigen konstant dynamischer als die Einnahmen. Heißt also, es gibt dringenden Handlungsbedarf und tatsächlich ist es auch genau einer unserer Vorschläge, die Wirkung des § 71 SGB 5 Grundsatz der Beitragssatzstabilität auch auf Arzneimittel zu erstrecken und unterstützen genau dieses Ansehen. Das würde auch dann dabei helfen, gerade bei einzelnen Arzneimitteln, die ja für sich genommen schon teilweise für Kostentreiber sind, zu einer Abbremsung dieser Dynamik zu kommen. Vielen Dank.
Ich glaube, Sie hatten die Frage zum globalen Budget vergessen.
Genau, sehr gerne. Tatsächlich ist das auch etwas, was der GKV-Spitzenverband in die Diskussion bringt und zu dessen Positionen gehört. Insofern auch da grünes Licht von uns.
Dankeschön. So, damit sind wir am Ende dieser Anhörung. Ich darf mich bedanken bei Ihnen allen, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben und bei allen, die schon seit heute Morgen um 11 hier sitzen. Danke fürs Durchhalten. Und wir werden uns mit Sicherheit in einer der nächsten Sitzungswochen hier wieder begegnen.